SWR 2 Hörspiel.
Ich beginne dieses Manuskript in der Hoffnung, es eines Tages als den einzigen Misserfolg von Hercule Poirot, dem berühmten belgischen Detektiv mit den grauen Gehirnzellen, zu veröffentlichen. Mrs. Ferrars starb in der Nacht zwischen dem 16. und 17. September. Als ich gerufen wurde, konnte ich nur noch ihren Tod beglaubigen. Offen gestanden war ich außerordentlich erregt und besorgt. Mein Instinkt sagte mir, dass bewegte Zeiten bevorstünden. Mrs. Ferrars Gatte starb vor ungefähr einem Jahre an einer akuten Gastritis, wie ich der Nachwelt bescheinigte. Meine Schwester Caroline, sie ist, ich muss es leider sagen, die Tageszeitung unseres Dorfes, behauptet seither unaufhörlich, seine Frau habe ihn vergiftet. Natürlich hat sie nicht die geringste Begründung dafür.
Kommst du endlich, James? Du wurdest heute sehr früh zu einem Patienten gerufen.
Ja, zu Mrs. Ferrars.
Das weiß ich. Nun?
Da ist nichts mehr zu machen. Sie muss im Schlaf gestorben sein.
Das weiß ich. Vom Milchmann. Woran ist sie denn gestorben? An Herzlähmung?
Sagte das der Milchmann? Sie nahm aus Versehen eine zu große Dosis Veronal.
Ach, Unsinn. Sie nahm es mit Absicht.
Und deine Diagnose? Vermutlich eine unglückliche Liebe.
Reue. Reue, weil sie ihren Mann ermordet hat.
Das sieht ihr ähnlich, solche Gründe zu erfinden. Mrs. Ferrars war eine wohlhabende Witwe. Außerdem wird es dir bestimmt kein Geheimnis sein, dass sie so gut wie verlobt mit Roger Ackroyd war. Deine Selbstmordidee ist verrückt.
Du wirst schon sehen. Ich wette, sie hat einen Brief hinterlassen, in dem alles steht.
Nein, sie hinterließ keinen Brief.
Oh, du hast also danach gesucht? Ich glaube, James, im tiefsten Innern deines Herzens denkst du ganz wie ich.
Ehe ich weiter berichte, muss ich wohl eine Art Ortsbeschreibung geben. Unser Dorf Kings Abbott unterscheidet sich in nichts von anderen Dörfern auf der Welt. Wir haben einen Bahnhof, ein Postamt, zwei Großkaufläden und wir sind reich an unvermählten Damen und Offizieren im Ruhestand. Unsere Erholung und Zerstreuung lassen sich in dem einen Wort Klatsch zusammenfassen. In Kings Abbott ist Roger Ackroyd ungekrönter König. Er bewohnt ein Grundstück mit Namen Fernley Park und ist Fabrikant, wenn ich nicht irre, von Waggonrädern. Er ist ungefähr 50 Jahre alt, gesund, reich und von liebenswürdiger Lebensart. Seine erste Frau brachte einen Sohn, Ralph Patton, mit in die Ehe und starb bald. Roger Ackroyd erzog seinen Stiefsohn sorgfältig, aber er war ein wilder Junge und ein rechtes Sorgenkind. Jetzt müsste Ralph etwa 25 Jahre alt sein. Mrs. Ferrars sollte nach Ablauf des Trauerjahres die zweite Mrs. Ackroyd werden. In Fernley Park wohnte außerdem noch Flora Ackroyd, eine reizende Nichte Rogers, die er gerne mit seinem Stiefsohn verheiratet hätte. Ferner war noch Raymond Starr, Rogers Privatsekretär. Tüchtig und liebenswürdig und offenbar der reizenden Flora sehr zugetan, sowie Floras Mutter und der Butler Parker. Ein undurchsichtiger Mensch. So, nun hätten wir wohl alle Beteiligten zusammen, bis auf die Hauptperson. Das Haus neben uns war kürzlich von einem Fremden gemietet worden, von dem selbst Caroline zu ihrem größten Ärger nicht mehr erfahren konnte, als dass er Ausländer sei und sich mit dem Züchten essbarer Kürbisse befasse. Liebste Caroline, sagte ich zu ihr, der frühere Beruf dieses Mannes unterliegt keinem Zweifel. Er ist Friseur im Ruhestand. Sieh dir doch nur seinen Schnurrbart an. Ich musste lachen, als ich an Carolines dummes Gesicht dachte. Doch das Lachen verging mir schnell. Ich kam nämlich gerade an dem Garten des Friseurs vorbei, als ein Warnruf ertönte und ein schwerer Gegenstand an meinem Kopf vorbeisauste. Es war ein essbarer Kürbis. Über die Gartenmauer kam ein lächerlich eiförmiger Kopf mit einem unendlich großen Schnurrbart und zwei klugen Augen zum Vorschein. Dies alles gehörte unserem geheimnisvollen Nachbarn, Monsieur Hercule Poirot.
Monsieur, ich bitte tausendmal um Verzeihung. Seit einigen Wochen züchte ich Kürbisse. Eben gerate ich in Wut über diese komischen Pflanzen und schicke sie zum Teufel. Leider nicht nur in Gedanken. Können Sie sich vorstellen, Monsieur, da plagt man sich nun ein ganzes Jahr, um sich im Alter ausruhen zu können, und dann sehnt man sich nach seiner früheren Tätigkeit zurück.
Ja, ich glaube, das kommt häufig vor. Nehmen Sie zum Beispiel mich. Vor einem Jahr machte ich eine Erbschaft. Der Traum meines Lebens war, in der Welt herumzureisen, und heute bin ich immer noch hier.
Die Macht der Gewohnheit, Monsieur. Und dann müssen Sie bedenken, dass ich den interessantesten Beruf von der Welt hatte. Das Studium der menschlichen Natur, Monsieur. Ich bin Hercule Poirot.
Freut mich sehr. Mein Name ist Dr. Shepard.
Ach, Sie kennen doch wohl als Arzt in diesem Ort jeden Menschen. Wer ist zum Beispiel der junge Mann mit den schwarzen Haaren und dem hübschen Gesicht?
Ja, das muss Ralph Patton sein. Aber ich wusste gar nicht, dass er in King's Abbot ist. Seit ein paar Monaten hat er sich hier nicht mehr sehen lassen, weil er sich mit seinem Stiefvater nicht sehr gut versteht. Aber es kann ja sein, dass sie sich versöhnt haben, nachdem Ralph eingewilligt hat, Roger Eckerts Nichte Flora zu heiraten.
Der junge Mann wohnt aber nicht bei seinem Stiefvater. Ich sah ihn im Gasthaus absteigen.
So?
Ja, ich sah ihn auch im Wald mit einer brünetten jungen Dame spazieren gehen. Das war sicher Mademoiselle Flora.
Nein. Flora ist blond wie eine Schwedin. Sie müssen sich da geirrt haben, Monsieur Poirot.
Beste Dr. Shepard, wenn Sie mich näher kennen, würden Sie das nicht sagen. Hercule Poirot irrt niemals. Auch hörte ich deutlich, wie der junge Mann zu dem brünetten Mädchen sagte, aber siehst du denn nicht ein, dass mein Vater mich dann enterbt? Sei doch vernünftig, ich möchte nicht, dass er sein Testament ändert.
Sehr merkwürdig. Ich werde Ralph gleich mal aufsuchen, vielleicht erfahre ich etwas. Auf Wiedersehen, Monsieur Poirot.
Au revoir, mon ami. Bitte lassen Sie über meinen Beruf nichts verlauten. Ich möchte inkognito bleiben.
Nun, Ralph Patton war wirklich in den drei Ebern, unserem einzigen Gasthaus. Aber ich konnte nichts aus ihm herausbekommen. Er hatte Sorgen und fürchtete sich vor seinem Stiefvater. Wahrscheinlich hatte er wieder Schulden. Meine Hilfe lehnte Ralph freundlich ab. Mit dieser Geschichte, sagte er, müsse er allein fertig werden. Als ich zu Hause ankam, läutete gerade das Telefon. Roger Ackroyd war am Apparat. Seine Stimme klang belegt. Ein scheußliches Pech für ihn, dieser Tod von Mrs. Ferris. Roger lud mich zum Abendessen ein. Er hätte etwas sehr Wichtiges mit mir zu besprechen. Ob es sich um Ralph handle? Nein, der sei doch in London, antwortete Roger erstaunt. Und das stimmte nun ganz gewiss nicht, denn ich hatte ja gerade mit Ralph gesprochen. Wenige Minuten vor 7:30 läutete ich an der Eingangstür zu Fernley Park. Der Butler Parker half mir gerade aus dem Mantel, als Raymonds, der junge Sekretär, durch die Halle kam. »Guten Abend, Sir«, sagte er, »kommen Sie zu Tisch oder ist dies ein ärztlicher Besuch?« Das war eine Anspielung auf meine schwarze Tasche, die er auf der Truhe liegen sah. Ich erklärte ihm, ich müsse vielleicht noch einen Krankenbesuch machen und dass ich deshalb meine Instrumente bei mir habe. Parker begleitete mich in den Salon. Ich betrachtete gerade einige Jadefiguren und einen Kinderschuh von König Karl V., die in einer Vitrine aufgehoben wurden, als Flora Ackroyd eintrat. Viele mögen Flora nicht, doch niemand kann ihr seine Bewunderung versagen. Ihr Haar leuchtet wie Gold, ihre Augen sind blau, blau wie das Wasser der norwegischen Fjorde. Flora forderte mich auf, ihr zu ihrer Verlobung mit Ralph zu gratulieren. Der Ton, wie sie von ihrer zukünftigen Heirat sprach, schien mir reichlich prosaisch. Umso überschwänglicher gebärdete sich Floras Mutter. So leid es mir tut, ich muss sagen, ich mag Floras Mutter nicht. Sie besteht nur aus Knochen, Zähnen und Ketten. Sobald Ackroyd und sein Sekretär erschienen, bat Parker zu Tisch. Die Mahlzeit verlief nicht sehr anregend. Roger sah erbärmlich aus und aß fast nichts. Gleich nach dem Essen bat er mich in sein Arbeitszimmer. Raymond sollte darauf achten, dass wir ungestört blieben. Parker ging, um meine Tasche zu holen, da ich Rogers noch einige Pillen von seiner Medizin bringen wollte. Ich beobachtete Roger unauffällig, aber sehr genau. Er war sehr erregt.
Shepard, bitte überzeugen Sie sich, ob das Fenster geschlossen ist.
Ja, es ist geschlossen. Was haben Sie nur?
Shepard, ich leide. Ich leide wahnsinnig. Nein, lassen Sie die verdammten Tabletten. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll.
Ja, was ist denn nur los?
Sie haben doch vor einem Jahr Mr. Ferris behandelt, nicht wahr?
Ja.
Haben Sie nicht den Verdacht, dass er vergiftet worden ist?
Ja. Ich will Ihnen die Wahrheit sagen.
Zuerst hatte ich keinen Verdacht, doch dann... Dann brachte mich zuerst nur das Geschwätz meiner Schwester auf den Gedanken. Aber ich kann den Verdacht in keiner Weise begründen.
Er ist vergiftet worden.
Von wem?
Von seiner Frau.
Woher wissen Sie das?
Sie hat es mir gesagt.
Wann?
Gestern.
Ach.
Vor 3 Monaten fragte ich Mrs. Ferris, ob sie meine Frau werden wolle. Sie bat mich noch zu warten. Gestern fragte ich sie wieder. Und da brach sie völlig zusammen. Sie sagte mir alles. Wie sie ihren Mann gehasst habe, wie sie begonnen hätte, mich zu lieben, wie sie ihn getötet hatte. Gift. Mein Gott, ja, es war ein kaltblütiger Mord. Sie gestand noch mehr. Irgendjemand muss ungeheuerliche Summen von ihr erpresst haben. Die Angst und dieser Druck machten sie fast wahnsinnig.
Und wer ist dieser Mann?
Ich weiß es nicht, sie wollte seinen Namen nicht nennen.
Ja, was sagten Sie ihr?
Ich erbat 24 Stunden Bedenkzeit. Mein Gott, ich habe doch nie daran gedacht, dass sie Selbstmord begehen würde. Die arme Frau hat ihre Schuld gebüßt. Aber dieser Kerl, dieser Erpresser, soll der davonkommen?
Ja, Mrs. Ferris ist tot. Es würde viel Aufsehen geben, wenn die Dinge jetzt aufgerührt würden.
Na ja, vielleicht haben Sie recht. Wenn keine Nachricht mehr von ihr kommt, dann sollten wir vielleicht Totes begraben sein lassen.
Wieso eine Nachricht?
Ja, eine Nachricht. Ich habe das bestimmte Gefühl, sie hat mir noch eine Botschaft hinterlassen. Und mehr noch, ich glaube, sie wählte den Tod, um sich an dem Menschen zu rächen, der sie zur Verzweiflung getrieben hat.
Ja?
Die Armpost, Sir.
Ach, ja, ist gut, Parker, ist gut. Mein Gott, Ihre Handschrift. Mein innigst geliebter Roger, ein Verbrechen muss gesühnt werden. Ich weiß das jetzt. Ich las es heute Nachmittag in deinen Augen. Strafe den Menschen, der mir im letzten Jahr das Leben zur Hölle machte. Ich bin jetzt entschlossen, dir seinen Namen zu sagen. Verzeihen Sie, Shepard, aber ich muss dies allein lesen. Es war nur für mich bestimmt.
Nein, bitte, lesen Sie jetzt.
Nein.
Verzeihen Sie, ich meine ja nicht vorlesen. Aber bitte lesen Sie, solange ich noch hier bin.
Nein, ich möchte lieber warten, bis ich allein bin.
So lesen Sie doch wenigstens den Namen.
Nein, ich möchte nicht.
Alle meine Bemühungen waren vergeblich. Roger Ackroyd konnte sehr halsstarrig sein. 8:40 hatte er den Brief erhalten, 8:10 verließ ich ihn, ohne dass er den Brief gelesen hatte. An der Tür zögerte ich sah mich noch einmal um, ob ich auch nichts vergessen hatte. Kopfschüttelnd ging ich hinaus. Ich erschrak. Parker stand direkt hinter der Tür. Hatte er gelauscht? »Mr. Ackroyd wünscht nicht gestört zu werden«, sagte ich. Die Dorfkirche schlug 9, als ich die Gartenpforte erreichte. 10 Minuten später war ich zu Hause und musste mich gegen Carolines neugierige Fragen wehren. 9:15 läutete das Telefon. Ich nahm den Hörer ab.
Was?
Ja, ich komme sofort. Ich griff nach meiner Tasche und tat das Notwendigste hinein. Parker telefonierte aus Fernley, rief ich Caroline zu. Roger Ackroyd ist ermordet worden. Ich raste mit dem Wagen nach Fernley und klingelte Sturm. Nach einer endlosen Zeit, so schien es mir, öffnete Parker.
Wo ist er?
Verzeihung, wer?
Mr. Ackroyd natürlich. Was starren Sie mich denn so an? Haben Sie die Polizei verständigt?
Die Polizei, Sir?
Mensch, Parker, sind Sie verrückt geworden? Sie haben mich doch vor knapp 5 Minuten angerufen und mir gesagt, Mr. Ackroyd sei ermordet worden.
Ermordet, sagen Sie? Ich habe Sie überhaupt nicht angerufen.
Was? Ja, wo ist denn Mr. Ackroyd?
Der ist, glaube ich, noch in meinem Arbeitszimmer. Er hat sich eingeschlossen.
Ackroyd! Ich bin Shepard. Machen Sie doch auf! Also hören Sie, Parker, wir müssen die Türe einschlagen. Ich übernehme die Verantwortung.
Er stolpert von rückwärts. Schrecklich.
Verständigen Sie die Polizei.
Und dann rufen Sie Mr. Remmons her.
Roger Ackroyd saß, wie ich ihn verlassen hatte, im Lehnstuhl vor dem Kamin. Sein Kopf war zur Seite gesunken und unterhalb des Rockkragens sah man deutlich den Griff eines Dolches. Ich tat das Wenige, was zu tun übrig blieb, wobei ich sorgfältig darauf achtete, die Lage des Leichnams nicht zu verändern und den Dolchgriff nicht zu berühren. Nach einer Weile hörte ich Raymonds kommen. Er blieb totenbleich auf der Türschwelle stehen. Gleich danach kam der Polizeiinspektor.
Guten Abend, meine Herren. Mr. Ackroyd ist ermordet worden?
Ja.
Ist die Möglichkeit eines Selbstmordes ausgeschlossen, Doktor?
Völlig ausgeschlossen. Niemand kann sich selber von rückwärts erstechen. Es ist Mord. Aber wer war es?
Mr. Ackroyd hatte keine Feinde. Vielleicht einen Raubmord?
Das Zimmer war verschlossen.
Und das Fenster?
Auch. Ich habe es vorhin auf Wunsch Mr. Ackroyd selber geschlossen.
Nun, jetzt ist es jedenfalls offen. Fußspuren sind auch auf dem Gartenweg. Anscheinend von ein paar Schuhen mit Gummisohlen. Fehlen irgendwelche Dinge im Zimmer?
Ich kann nichts entdecken.
Wer hat den Leichnam gefunden?
Parker und ich. Parker rief mich an, dass Mr. Ackroyd ermordet sei. Und dann brachen wir die Tür auf.
Ich habe nicht telefoniert. Mr. Raymonds kann es bezeugen.
War es denn Parkers Stimme, Doktor?
Ja, der Mann meldete sich als Parker.
Ja, seltsam. Wer hat Mr. Ackroyd zuletzt lebend gesehen?
Wahrscheinlich ich. Ich ging um 10 Minuten vor 9 Uhr fort. Mr. Ackroyd bat mich, Parker zu sagen, er möchte nicht mehr gestört werden.
Um 9:30 lebte Mr. Ackroyd aber sicher noch. Da hörte ich ihn sprechen.
Mit wem hat er gesprochen?
Das weiß ich nicht. Ich dachte, Dr. Shepard wäre noch bei
mir. Hören Sie etwas von dem Gespräch?
Nur ein Bruchstück. Und zwar ein recht merkwürdiges, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ich hörte Mr. Ackroyd etwa sagen, die Anforderungen, die an meine Börse gestellt werden, nehmen in der letzten Zeit einen derartigen Umfang an, dass ich Ihrem Ersuchen leider nicht entsprechen kann.
Das klingt nach einer Bettelei. Sie haben niemanden mehr geöffnet, Parker?
Nein.
Dann muss Mr. Ackroyd wohl selber den Menschen durch das Fenster reingelassen haben.
Entschuldigen Sie, Sir. Miss Flora hat Mr. Ackroyd noch um 9:45 gute Nacht gesagt. Miss Flora hatte die Tür gerade hinter sich geschlossen und sagte mir noch einmal, dass ihr Onkel nicht gestört werden wollte.
Rufen Sie Miss Flora. Aber sagen Sie nicht, was geschehen ist. Dieser Mensch zittert ihr am ganzen Leibe. Anscheinend hat er sich heute Abend sehr häufig in der Nähe dieser Tür herumgetrieben.
Ist etwas geschehen?
Guten Abend, Miss Ackroyd. Leider hat ein Raubüberfall stattgefunden. Wann sahen Sie Ihren Onkel zuletzt?
Ich sagte ihm um 9:45 gute Nacht.
Es ist etwas Schlimmes passiert, Miss Ackroyd. Ihr Onkel ist ermordet worden.
Um Gottes Willen. Wann denn?
Sehr bald, nachdem Sie ihn verließen, fürchte ich.
Flora fiel in Ohnmacht. Und Flora ist gewiss keine Neurotikerin. Ich brachte sie in ihr Schlafzimmer und überließ sie ihrer jammernden Mutter. Ich musste dringend noch einmal mit dem Inspektor sprechen. Denn etwas fehlte in dem Zimmer. Aber das konnte nur ich wissen. Es fehlte nämlich der Brief von Mrs. Ferrars. Ich hatte mir noch einmal ganz genau überlegt, ob ich die Polizei in die Erpressungsgeschichte einweihen sollte. Und es war gut, dass ich es tat. Denn der Inspektor hatte inzwischen noch einmal Parker vernommen und Parker hatte ihm gestanden, er habe während meiner Unterredung mit Roger Ackroyd an der Türe gelauscht und etwas von einer Erpressung gehört. Der Inspektor schien sehr befriedigt von meinem Bericht, denn nun hatte er das Tatmotiv gefunden. Er verdächtigte ganz offensichtlich Parker. Die Herkunft der Mordwaffe war sehr schnell geklärt. Es war ein tunesischer Dolch und er hätte in der Vitrine liegen sollen, die ich am Abend besehen hatte. Es wurde ziemlich spät, bis ich nach Hause kam. Ich hoffte, Caroline würde schon schlafen, aber ich hätte sie besser kennen sollen. Sie hielt warmen Kakao für mich bereit und ich musste ihr, während ich ihn trank, wohl oder übel die Vorfälle des Abends schildern. Doch wie immer hatte sie ihre eigenen Ansichten. Parker, schnaubte meine Schwester, das ist doch lächerlich. Der Inspektor scheint ein ausgesprochener Esel zu sein, Parker. Das erzählen wir doch nicht. Caroline schien schon am nächsten Morgen recht zu bekommen. Die Polizei fand einen neuen Verdächtigen. Nummer 1 auf ihrer Liste wurde Ralph Patton. Das kam so. Ralph war verschwunden, nachdem er zuletzt am Abend vorher in der Nähe von Fernley Park gesehen worden war. Als ich von meiner Besuchsrunde zurückkam, traf ich Flora Ackroyd bei uns. Sie hatte einen merkwürdigen Wunsch. Ich sollte sie mit unserem trolligen kleinen Nachbarn bekannt machen, er solle die Wahrheit herausfinden. Und so erfuhr ich erst jetzt zu meinem größten Erstaunen, dass unser pensionierter Friseur in Wahrheit der berühmte Detektiv außer Dienst Hercule Poirot war. Flora hatte das durch eine Indiskretion in Erfahrung gebracht und wollte ihn für den Fall engagieren. Ich konnte ihr das nicht ausreden, sie glaubte an die Unschuld ihres Verlobten und hoffte, Poirot werde den wahren Mörder ausfindig machen. Gemeinsam statteten wir dann der Ortspolizei, die von dem Auftauchen Poirots nicht sehr entzückt war, einen Besuch ab. Der Inspektor hatte inzwischen weitere Beweise gegen Ralph Patten gefunden. Ralph war in Geldverlegenheit, außerdem besaß er 2 Paar Schuhe mit Gummisohlen und der Anruf, der mich von dem Mord benachrichtigte, war nicht aus Fernley Park gekommen, sodass das Indiziengebäude gegen Parker zusammenbrach, sondern aus einer Telefonzelle am Bahnhof. Und Ralph blieb verschwunden. Poirot und ich nahmen dann eine Lokalbesichtigung vor und der kleine Mann stellte allerlei merkwürdige Fragen.
Ist das Zimmer im gleichen Zustand wie gestern?
Ja, bis auf den Lehnstuhl zwischen Tür und Fenster. Der war gestern etwas vorgerückt.
Merkwürdig. Haben Sie ihn an seinen richtigen Platz zurückgestellt, Parker?
Nein, Sir.
Waren Sie es, Doktor?
Nein. Als die Polizei kam, stand er auf dem richtigen Platz. Das weiß ich bestimmt.
Ist denn das so wichtig, Monsieur Poirot?
Nein, es ist vollkommen unwichtig. Deshalb ist es ja so interessant. Jetzt wollen wir aber herauszufinden versuchen, mit wem Roger Ackroyd um 21:30 Uhr gesprochen hat. Sind hier in der letzten Woche irgendwelche Fremden aufgetaucht, Mr. Ramos?
Nein.
Parker?
Am Mittwoch war ein junger Mann von einer Radiofirma da.
Oh, ich glaube nicht, dass Sie solche Fremden suchen. Das war nur ein Vertreter. Mr. Ackroyd wollte sich ein Diktiergerät anschaffen, aber soviel ich weiß, ist aus dem Geschäft nichts geworden.
Diktiergerät? Sehr interessant. Hochinteressant.
Nehmen wir diesen mysteriösen Telefonanruf. Der Inspektor nimmt an, dass er von Ralph Patten stammt, der anrief, ehe er flüchtete. Aber Poirot meint...
Weshalb wurde überhaupt telefoniert? Wenn wir das wüssten, wüssten wir alles. Der Fall ist sehr merkwürdig und ungeheuer interessant.
Das fand ich auch. Und es wurde noch interessanter. Ich blieb bei den Untersuchungen ständig an Monsieur Poirots Seite. Das ergab sich wie von selbst und dann bat mich Poirot direkt um meine Hilfe. Ich habe ihn im Verdacht, dass er sich aus Eitelkeit einen Dr. Shepard zulegte, denn auch Sherlock Holmes hatte ja einen Dr. Watson neben sich. Poirot war der Auffassung, alle Beteiligten, auch ich, verschwiegen ihm etwas. Aber auch er sagte mir nicht alles. So fand Poirot zum Beispiel im Teich hinter dem Hause den goldenen Ehering einer Frau. In ihm war eingraviert R. 13. März. Zu weiteren Erörterungen dieses Fundes war Poirot aber zurzeit abgeneigt.
Mein lieber Freund, zuweilen ist Verschwiegenheit am Platze. Sie haben auch Geheimnisse, vor Ihren Patienten etwa. Und sagen Sie etwa Ihrer ausgezeichneten Schwester alles?
Jeder Detektiv fragt, wer ist der Erbe des Ermordeten? Und so fragte auch Hercule Poirot. Es stellte sich heraus, dass alle Einwohner des Hauses mit Legaten bedacht wurden. Flora erhielt sogar ein beträchtliches Legat. Haupterbe wurde Ralph Patten. Und dann stellte sich noch etwas heraus, was für alle Hausbewohner sehr peinlich war. Roger Ackroyd hatte in seinem Schlafzimmer in einer unverschlossenen Schatulle 100 Pfund aufbewahrt, wie Mr. Ramons bezeugen konnte, und von diesen 100 Pfund fehlten 40. Poirot beauftragte mich, Mr. Ramons ein wenig zu verhören, ob er vielleicht Näheres über die verstorbene Mrs. Ferrars wüsste. Ich konnte Poirot lediglich berichten, dass mir der Sekretär nur in einem Punkt verdächtig vorkam, nämlich wegen seines ungebührlichen Interesses für die reizende Flora. Poirot selber verhörte die Dienstboten, dabei machte er die Entdeckung, dass die Kammerzofe Ursula Byrne eigentlich gar kein Alibi hatte. Obendrein hatte sie noch am Nachmittag vor Ackroyds Tod eine Auseinandersetzung mit ihm gehabt, bei der sie ihm am Ende ihren Dienst kündigte. Als ich nach Hause kam, begrüßte mich Caroline behaglich schnurrend wie eine Katze, die sich bis an den Rand mit dicker Schlagsahne vollgegessen hat.
Ich habe einen sehr interessanten Nachmittag verbracht.
So, kam vielleicht eine deiner Kaffeeschwestern zu Besuch?
Ach, James, Monsieur Poirot kam. Na, was sagst du dazu?
Worüber habt ihr euch denn unterhalten?
Er hat mir allerlei von seinen Fällen erzählt. Er sprach viel über seine kleinen grauen Gehirnzellen. Seine meinte er seien erstklassig.
Das sieht ihm ähnlich. Bescheidenheit ist nicht seine hervorragendste Tugend. Und wonach hat er dich sonst noch gefragt?
Auch nur nach Patienten, die am Montag bei dir waren.
Nach meinen Patienten?
Ja, ich weiß es noch ganz genau. Die alte Mrs. Bennett war gekommen und der Junge mit dem bösen Finger von der Farm. Dolly Grice mit dem Geschwür und der amerikanische Steward von dem Liniendampfer.
Für den Montag war die gerichtliche Untersuchung angesetzt. Nach der offiziellen Untersuchung arrangierte der kleine Detektiv eine eigene kleine Versammlung. Wir waren fünf. Flora, Floras Mutter, Mr. Remonds, Poirot und ich.
Meine Damen und Herren, ich habe Sie aus einem bestimmten Grund gebeten. Vor allem möchte ich an Mademoiselle eine besondere Frage richten.
An mich?
Ralph Pattons Schweigen riecht nach Schuldbewusstsein. Wenn Sie wirklich an seine Unschuld glauben, so überreden Sie ihn doch zurückzukehren, ehe es zu spät ist.
Monsieur Poirot, ich schwöre Ihnen feierlich, dass ich keine Ahnung habe, wo Ralph ist.
Ja. Nun appelliere ich an alle anderen hier am Tisch. Einer von Ihnen muss wissen, wo Patton sich aufhält, denn er ist ohne Gepäck verschwunden. Und die Polizei kann ihn nicht finden, obgleich alle Bahnhöfe, Häfen und Flugplätze benachrichtigt sind. Ein Mann löst sich doch nicht in Luft auf. Das sollten Ihnen Ihre kleinen grauen Zellen sagen.
Ja, aber...
Bitte, meine Damen und Herren, unterbrechen Sie mich nicht. Verstehen Sie mich richtig. Ich will die Wahrheit finden. Meine Damen und Herren, ich will sie wissen. Ihnen allen zum Trotz.
Wie meinen Sie das, uns allen zum Trotz?
Ganz einfach, Mr. Sekretär. Jeder in diesem Raum verbirgt etwas vor mir. Es mag etwas Unwesentliches sein oder Ihnen unwesentlich erscheinen. Ich wende mich an alle. Will niemand sprechen? Nein? Sehr bedauerlich.
Als Poirots herausfordernder, anklagender Blick uns alle beobachtete, schlugen wir die Augen vor ihm nieder. Ja, ich tat es auch. Poirots Taktik zeitigte schon am nächsten Morgen bei zwei Beteiligten einen überraschenden Erfolg. Mrs. Cecil Ackroyd, Floras Mutter, rief mich zu einer dringenden Konsultation. Ich fand keine Schwerkranke vor, sondern eine ängstliche und heuchlerische Sünderin. Nach einem langen Gespräch gestand sie mir, dass sie am Nachmittag vor der Tat in Roger Ackroyds Papieren herumgestöbert habe, um sein Testament zu finden, und dass die Zofe Ursula Byrne sie dabei überrascht habe. Aus der Vitrine habe sie zur gleichen Zeit zwei antike Silbermünzen genommen, um sie schätzen zu lassen, behauptete sie, aber ich nehme an, sie tat es, um einen Teil ihrer unbezahlten Rechnungen begleichen zu können. Der Dolch hatte zu dieser Zeit übrigens noch in der Vitrine gelegen. Am Mittag, als ich gerade ein wenig mit Poirot im Garten schwätzte, kam Remonds aus Fernley Park und sagte uns Folgendes.
Oh, Mr. Sekretär.
Monsieur Poirot, Ich komme, um ein kleines Geständnis zu machen. Nun, ich bin verschuldet, sehr sogar. Das Legat von Mr. Ackroyd kam gerade zur rechten Zeit. Doch, das ist ja wohl belanglos, weil ich für die Tatzeit ein Alibi habe. Ich war ja mit Miss Ackroyd zu der Zeit im Billardzimmer.
Sie sind ein gescheiter junger Mann, Remonds. Aber Sie sollten Ihr Gewissen noch mehr erleichtern. Sie möchten verbergen, dass Sie Miss Flora lieben.
Ja,
Mon Dieu. Warum wird in England Liebe wie ein schmachvolles Geheimnis behandelt? Hören Sie auf Papa Poirot. Verbergen Sie Ihre Liebe nicht vor Flora. Sie denken, dass sie Ihren Verlobten liebt? Doch ich, Hercule Poirot, sage Ihnen, sie war mit dieser Heirat nur einverstanden, um ihrem Onkel einen Gefallen zu tun.
Nach dieser wohlgesetzten Rede schien mir, Hercule Poirot verstünde sich nicht nur auf die Psychologie des Verbrechens, sondern auch auf die Psychologie der Liebe. Am Abend vorher hatten wir beide uns noch einmal über das Verbrechen unterhalten. Ich wollte, sagte ich zu Hercule Poirot, der gerade einen Schluck Schokolade, sein Lieblingsgetränk, zu sich nahm, ich wollte, Sie erklärten mir endlich, was Sie von dem Fall halten.
Sie sagen, Doktor, was ich gesehen habe. Sollten wir nicht einer Meinung sein?
Ich fürchte, Sie verspotten mich. Ich habe natürlich keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet. Ich finde, die Sache wird immer verwickelter.
Für mich wird sie immer klarer. Verraten Sie mir eigentlich einmal Ihre Gedanken.
Meine Gedanken? Nun, ich habe mir einige Vermutungen notiert.
Ausgezeichnet. Sie haben Methode. Lassen Sie hören.
Erstens, um 9:30 hörte man Mr. Aykroyd mit jemandem sprechen. Zweitens, zu irgendeiner Zeit an jenem Abend muss Ralph Patton durch das Fenster im Arbeitszimmer eingestiegen sein. Das scheint durch seine Fußspuren erwiesen. Drittens, Mr. Aykroyd war an jenem Abend unruhig und würde nur einen Bekannten eingelassen haben. Viertens, die Person, die um 9.30 Uhr bei Aykroyd war, bat um Geld. Ralph Patton befand sich in Geldverlegenheit. Diese vier Punkte beweisen, dass Ralph Patton um 9:30 bei Aykroyd war. Da wir aber durch die Aussage von Flora und Parker wissen, dass Aykroyd um 9:45 noch lebte, ist Ralph nicht der Mörder. Ralph ließ das Fenster offen. Der Mörder stieg auf diesem Wege ein.
Und wer ist der Mörder?
Ja, ein Unbekannter. Er mag mit Parker in Verbindung stehen, der vielleicht die Erpressung an Mrs. Ferrars verübt hat.
Das wäre eine Möglichkeit. Ihre grauen Zellen haben zweifellos Qualität. Doch wie erklären Sie den telefonischen Anruf? Wie den vorgerückten Lehnstuhl?
Tja, scheinen Ihnen diese Punkte wirklich so wichtig? Die fehlenden 40 Pfund könnte Aykroyd übrigens seinem Stiefsohn gegeben haben.
Gut, lassen wir das beiseite. Wie erklären Sie sich aber Pattons Verschwinden?
Tja, das ist schon etwas schwieriger. Vom Standpunkt des Arztes möchte ich sagen, vielleicht hat er die Nerven verloren. Er hat ja wohl kein Alibi, aber er hätte ein Motiv gehabt. Oft gebärden sich Unschuldige aus Furcht wie Schuldige.
Ralph Patton hat sogar drei Motive. Erstens erbt er ein großes Vermögen. Zweitens könnte er Mrs. Ferrars erpresst haben. Und drittens könnte er Furcht davor gehabt haben, dass sein Vater das erfuhr.
Tja, der Fall sieht sehr böse für Ralph aus.
Finden Sie?
Ja.
Darüber sind wir beide gar nicht gleicher Ansicht.
Wieso?
Drei Motive, das ist beinahe zu viel. Ich bin geneigt anzunehmen, dass Ralph Patton schließlich doch unschuldig ist.
Ach so. Am gleichen Abend hatten wir eine kleine Mahjong-Gesellschaft. Unsere Gäste waren Miss Garnett und Oberst Carter. Diese besondere Art, Gastfreundschaft zu üben, ist in King's Abbot sehr beliebt. Bei solchen Gelegenheiten wird sehr viel geklatscht und sehr wenig gespielt. Ja. Und da habe ich leider gesagt, was halten Sie von einem Trauring mit dem Buchstaben R und dem Datum 14. März? Aus dem Durcheinander erregter Vorschläge und Vermutungen, die nun folgten, gingen drei Annahmen hervor. Erstens, Ralph ist heimlich mit Flora verheiratet. Zweitens, Roger Aykroyd war heimlich mit Mrs. Ferrars verheiratet. Drittens, Flora und Ramons sind verheiratet. Das sage ich euch jedenfalls, schloss Caroline die Diskussion. Flora macht sich nicht das Geringste aus Ralph Patton. Das könnt ihr mir glauben. Am nächsten Morgen reute es mich, den Fund des Eherings ausgeplaudert zu haben. Ich erwartete die berechtigten Vorwürfe Poirots. Doch der kleine Mann lächelte nur. Er bat mich, ihn noch einmal nach Fernley Park zu begleiten. Zuerst wollte er Parker noch einmal verhören. Der Inspektor sollte auch dabei sein.
Weshalb, glauben Sie wohl, möchte ich Sie noch einmal sprechen?
Vielleicht möchten Sie mich einiges fragen, was meinen verstorbenen Herrn Privatim betrifft.
Sehr richtig. Haben Sie Erfahrungen in Erpressungen?
Aber erlauben
Legen
Sie bitte...
Legen Sie sich nicht auf. Jubilieren Sie ihr nicht die Posse eines verleumdeten Mannes. Warum waren Sie am Abend so darauf erpicht, Mr. Aykroyds Gespräch zu belauschen, Parker? Wer war eigentlich Ihr letzter Herr, Parker?
Bevor ich zu Mr. Aykroyd kam, war ich bei einem Major Ellaby.
Bei einem Major Ellaby, sehr richtig, ja. Der Major nahm Rauschgift und Sie wussten das. Wie teuer hat Major Ellaby Ihr Stillschweigen verkauft?
Ja, ich
Leugnen ist zwecklos. Hercule Poirot weiß.
Ich habe aber nichts mit Mr. Aykroyds Tod zu tun. Gott ist mein Zeuge, ich habe ihn nicht ermordet.
Ja, das will ich Ihnen gerne glauben, mein Freund. Sie hätten nicht die Nerven dazu. Aber ich muss die Wahrheit wissen.
Ich will alles sagen. Ich habe zu lauschen versucht an jedem Abend. Ich hörte das Wort Erpressung und...
Ah, und Sie dachten, da könnte auch für Sie etwas abfallen, ja? Ebion, ich bin geneigt, Ihnen das zu glauben. Zeigen Sie mir bitte Ihr Sparkassenbuch.
Jawohl, Sir.
Ja, glauben Sie denn, dass Parker...
Das kommt auf die Höhe seiner Ersparnisse an.
Bitte, Sir, mein Sparkassenbuch. Hm?
Ah... Sie haben in diesem Jahr für 500 Pfund Schatzanweisungen gekauft?
Ja, Sir. Ich habe schon über 1000 Pfund gespart. Ergebnisse meiner Beziehungen zu meinem letzten Herrn Major Ellaby.
Gut, Parker, ich will annehmen, dass Sie die Wahrheit gesagt haben. Wenn nicht, umso schlimmer für Sie. So, mon ami, jetzt werden wir einmal den Anwalt von Mrs. Ferris anrufen. 5, 6, 1, 3. Hallo, Dr. Hammond? Hier spricht Poirot. Sie haben doch die verstorbene Mrs. Ferris vertreten. Ausgezeichnet. Ist Ihnen nie der Gedanke gekommen, dass Mrs. Ferris erpresst worden ist? Was, das überrascht Sie nicht? So, sie hat im Laufe des vergangenen Jahres Obligationen verkauft. Sie müsste arme Verwandte unterstützen, hat sie gesagt. So, so. Und die Höhe des Betrages? 20.000 Pfund. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, Mr. Hammond. Bonjour.
Was? 20.000 Pfund in einem Jahr?
Mrs. Ferris war eine sehr wohlhabende Frau. Und die Strafe, die auf Mord steht, ist nicht gerade erfreulich. Freund Parker scheidet damit wohl aus, denn im Besitz von 20.000 Pfund wäre wohl kaum Diener geblieben.
Ich glaube, Sie haben recht, Parker scheidet aus. Es wäre mir lieb, wenn wir den Fall nochmal zusammen durchgingen. Was wir sicher wissen, ist eigentlich nur, dass Roger Ackroyd um 9:45 noch lebte. Das geben Sie doch wohl zu.
Nicht einmal da bin ich so sicher, Inspektor, wie es die Polizei anscheinend zu sein scheint. Ich gebe nicht zu, was sich nicht bewiesen hat.
Ja, aber wir haben doch Floras Aussage.
Ja, natürlich. Parker sah sie doch aus der Tür drin.
Nein, eben, das sah er nicht. Parker sah sie vor der Tür, mit der Klinke in der Hand. Er sah sie nicht aus dem Zimmer kommen.
Wo könnte sie denn sonst gewesen sein?
Ja, vielleicht oben auf der Treppe.
Oben?
Oh, nur ein kleiner Einfall von mir.
Die Treppe führt doch nur zu Mr. Ackroyds Schlafzimmer. Weshalb hätte sie verheimlichen sollen, dass sie im Schlafzimmer ihres Onkels war?
Es kommt darauf an, was sie dort tat.
Was? Sie meinen das Geld? Ja, zum Kuckuck, Sie werden da wohl nicht behaupten wollen, dass Miss Ackroyd die 40 Pfund gestohlen hat.
Ich behaupte gar nichts. Tatsache ist, für Mutter und Tochter war das Leben nicht leicht. Rechnungen über Rechnungen kamen. Vielleicht hat auch Mrs. Cecil Ackroyd ihre Tochter mit ihren ewigen Klagen aufgestachelt. Stellen Sie sich einmal vor. Miss Flora hat das Geld genommen, sie kommt die Treppe herunter, hört Parker und tut so, als käme sie aus dem Arbeitszimmer des Onkels.
Ja, aber später, da muss sie doch eingesehen haben, wie unendlich wichtig es war, die Wahrheit zu...
Nachher war es ein wenig schwierig für Miss Ackroyd. Sie teilten ihr doch zuerst nur mit, dass etwas gestohlen sei. Sie denkt, ihr Diebstahl sei entdeckt und hat nur den einen Gedanken, bei ihrer Aussage zu bleiben. Als sie erfährt, ihr Onkel sei ermordet worden, fällt sie in Ohnmacht. Junge Damen von heute fallen nicht ohne schwerwiegenden Grund in Ohnmacht. Ebion, so könnte es gewesen sein. Fragen wir doch Miss Ackroyd.
Es folgte nun eine schreckliche Szene, die ich nicht näher beschreiben mag. Flora Ackroyd brach völlig zusammen und gestand den Diebstahl. Monsieur Poirot hatte wieder einmal recht gehabt. Auch Flora Ackroyd hatte ihm etwas verschwiegen. Der Inspektor war verärgert. Alle Alibis waren wertlos. Er wollte gleich damit beginnen, festzustellen, was jeder um 9:30 getan hatte. Poirot schwieg. Nach einer Weile stand er auf und ging nach Hause, um sich mit seinen kleinen grauen Zellen zu beschäftigen. Das Ergebnis dieses Nachdenkens stand am nächsten Morgen in der Zeitung. Ralph Patton, Stiefsohn von Mr. Roger Ackroyd, nachdem die Polizei seit einigen Tagen fahndet, wurde in Liverpool verhaftet, als er sich nach Amerika einschiffen wollte. Caroline störte mich mit dieser sensationellen Nachricht, als ich gerade in unserem kleinen Hinterzimmer, das ich meine Werkstatt nenne, an einem alten Wecker herumbastelte. Gleich nach ihr steckte Poirot seinen eiförmigen Kopf durch die Tür.
Guten Morgen, liebe Freunde.
Oh, Monsieur Poirot, diese Nachricht hier ist doch gar nicht wahr.
Sie haben eine rasche Auffassungsgabe, Doktor.
Sie haben die Nachricht wohl selber in die Zeitung gebracht. Was versprechen Sie sich davon?
Sie sollten Ihre grauen Zellen gebrauchen. Ah, wie ich sehe, scheinen Sie eine große Liebe zur Technik zu haben. Oh, dieses Funkgerät ist ja wunderbar gebastelt. Sie hätten Erfinder werden sollen.
Es klingelt. Ich werde nachsehen, wer da ist.
Vielleicht Besuch für mich. Lassen Sie die Dame bitte hereinkommen.
Wirklich? Es kam eine Frau. Es war Ursula Byrne, die Zofe. Oder vielmehr, wie uns der Detektiv erklärte, Ursula Patton, die heimlich angetraute Ralph Pattons. Sie war völlig in Tränen aufgelöst, weil sie glaubte, Ralph wäre verhaftet. Nun wusste ich, was Hercule Poirot mit der Zeitungsnachricht bezweckt hatte. Ursula Petten war bereit, alles zu gestehen. Heimliche Liebe, heimliche Ehe, Geldnot. Ralph hatte sie beschworen, ihre Ehe geheim zu halten, damit Roger ihn nicht enterbe. Ralph hatte sich sogar auf Drängen seines Stiefvaters mit Flora verloben wollen. Und darüber war es zum Streit zwischen den jungen Eheleuten gekommen, auf einem Spaziergang im Walde, wo Poirot sie beobachtete. Am Nachmittag war Ursula Petten zu Roger Ackroyd gegangen und hatte ihm alles gestanden. Das war die Entlassungsszene im Arbeitszimmer. Um 21:30 hatte sie sich noch einmal mit Ralph im Park von Fernley getroffen. Die Eheleute schieden in Unfrieden. Seitdem hat Ursula nichts mehr von ihrem Mann gehört.
Das sieht ja schlimm für Ralph aus. Aber er war es nicht. Ich glaube es immer noch nicht. James, du musst ihm einen Attest ausstellen, dass er unzurechnungsfähig ist.
Aber Caroline...
Oh, durfte ich das nicht sagen? Aber er muss verrückt sein. Das glauben Sie doch auch, Monsieur Poirot. Deswegen haben Sie doch bestimmt diesen Sachverständigen kommen lassen.
Was, einen Sachverständigen?
Ja, ich sah doch heute Morgen ganz früh noch, ehe der Milchmann kam, einen dick vermummten Fremden in Monsieur Poirots Haus gehen. Tja, auch Caroline Shepherd bleibt selten etwas verborgen. Aber ich will mich um die arme junge Mrs. Patton kümmern.
Soweit ging alles gut. Die Situation klärt sich. Ich habe noch eine Bitte an Sie, Doktor. Ja. Würden Sie heute Abend alle Beteiligten zu einer kleinen Besprechung in mein Haus einladen?
Selbstverständlich.
Merci, mon ami. Schade eigentlich, dass ich versäumt habe, mir schriftliche Aufzeichnungen über den Fall zu machen.
Ja, was das anbelangt, Monsieur Poirot, ich habe einen Bericht verfasst. Wenn er Ihnen von Nutzen sein kann und wenn Sie es mir nicht verübeln wollen, dass ich manchmal nun etwas persönlich berichtet habe, will ich Ihnen gern meine Aufzeichnungen zur Verfügung stellen. Poirot sprang auf. Ich fürchtete einen Augenblick, er würde mich umarmen und küssen, wie das in romanischen Ländern Sitte ist. Und so bekam Poirot diesen Bericht zu lesen, soweit ich ihn bis gestern Abend geschrieben hatte. Als ich von meinen Krankenbesuchen zurückkam, hatte Poirot gerade seine Lektüre beendet. Ein sehr ausführlicher und sorgfältiger Bericht, sagte er freundlich. Sie geben alle Tatsachen wahrheitsgetreu und gewissenhaft wieder. Obwohl Sie Ihren eigenen Anteil an der Angelegenheit mehr als reserviert darstellen. Inzwischen war es Zeit geworden, Poirots Versammlung abzuhalten. Wir gingen zu ihm hinüber, die Geladenen fanden sich vollzählig ein. Ich glaube, wir fühlten uns alle sehr unbehaglich.
Bitte setzen Sie sich. Mrs. Ackroyd, Miss Flora,
ja.
Mrs. Ralph Petten,
Mr.
Raymond, Dr. Shepherd,
ja.
John Parker, jeder von Ihnen hatte Gelegenheit, Mr. Ackroyd zu töten. Ich will mit dem Anfang beginnen. Als Miss Ackroyd mich bat, den Fall zu untersuchen, fiel mir als erstes auf, dass die Kammerzofe Ursula Byrne kein richtiges Alibi nachweisen konnte. Dann fand ich im Park einen Ehering, in dem ein R und ein Datum eingraviert war. Ralph Petten war verschwunden, am Abend der Tat aber in der Nähe von Fernley Park gesehen worden. So stellte ich folgende Überlegung an. Eine heimliche Ehe, eine am Tage der Tragödie angekündigte Verlobung, eine stürmische Auseinandersetzung im Wald am Nachmittag, ein weiterer Streit im Park abends gegen 21:30. Und das bewies mir, dass sowohl Ralph Petten als auch Ursula Byrne oder Petten schwerwiegende Beweggründe hatten, Mr. Ackroyd aus dem Wege zu wünschen. Aber Ralph Petten konnte unmöglich um 21:30 bei Mr. Ackroyd gewesen sein. So kommen wir zu einer neuen, höchst interessanten Phase des Verbrechens. Wer war um 21:30 bei Mr. Ackroyd? Ich stellte meine klügste, meine verwegenste Frage. War überhaupt jemand bei ihm?
Ja, wollen Sie mich zum Lügner stempeln? Es geht hier um meine Aussage.
Von Anfang an fiel mir etwas auf, nämlich der Wortlaut des Gesprächs, das Mr. Raymonds gehört haben wollte. Die Anforderungen, die an meine Börse gestellt werden, nehmen in der letzten Zeit einen derartigen Umfang an, dass... Fällt Ihnen daran nichts Merkwürdiges auf?
Keineswegs. Mr. Ackroyd diktierte mir oft solche Berichte.
Diktierte Sie?
Ja.
Im Gespräch würde man eine solche Satzstellung wohl nicht verwenden.
Sie denken, er las einen Brief vor.
Sie vergessen alle den Fremden, der in der vergangenen Woche in Fernley vorsprach. Er war Vertreter
für... eine Diktaphongesellschaft, ja. Sie meinen, es war...
Es war ein Diktiergerät, das Sie hörten. Jawohl.
Aber Ralph war gegen 21:30 im Park. Er hat kein Alibi.
Ich glaube immer noch an seine Unschuld. Wenn er nur da wäre, würde er uns schon erklären.
Er wird.
Wissen Sie denn, wo er ist?
Hercule Poirot weiß alles. Ralph Patton ist ihr.
Ralph!
Eines Tages hielten wir eine kleine Versammlung ab. Ich beschuldigte die Anwesenden, etwas vor mir zu verbergen. Drei gaben ihr Geheimnis preis. Dr. Shepard tat es nicht. Wir wissen, dass Dr. Shepard in der Nacht nach der Tat Patton aufsuchen wollte. Nun nehmen wir an, er traf ihn auf dem Wege zum Gasthaus. Er wusste, dass die Situation für Patton sehr schlimm aussah. Nun, Dr. Shepard?
Ja, so war es. Ich gestehe es. Dann war also Ralph Carolines Sachverständiger, der geheimnisvolle Fremde in Monsieur Poirots Haus.
Ja, und Sie, Dr. Shepard, waren bereit, den bedrohten Ralph Patton vor der Polizei zu verbergen.
Wo, in seinem Haus?
Nein. Ich überlegte mir, welchen Ort der gute Doktor wohl wählen könnte, wo sein Schützling nicht von der Polizei gesucht würde. Eine Irrenanstalt zum Beispiel? Na, was liegt für einen Arzt näher? Ich ziehe Erkundigungen ein und siehe da, der Doktor hat am Sonnabendmorgen persönlich einen Kranken in eines dieser Eime gebracht. Nach Erledigung gewisser Formalitäten wurde mir erlaubt, Ralph Patton mitzunehmen. Dr. Shepard war ein Muster an Verschwiegenheit. Soweit es ging, war Ihr Manuskript wahrheitsgetreu, Doktor. Doch es ging nicht sehr weit. Nicht wahr, mein Freund?
Monsieur Poirot, ich bin zu beschämt, um zu antworten.
Ralph Patton hat mir gestanden, dass er um 21:30 im Park war, um sich mit seiner Frau zu treffen. Später irrte er auf den Straßen umher. Er besitzt leider nicht das kleinste Alibi.
Kein Alibi? Das ist schlimm. Ich glaube Ihnen natürlich, aber...
Aber das vereinfacht die Dinge doch ungemein. Um Ralph Patton zu retten, muss der wirkliche Mörder ein Geständnis ablegen. Ich weiß, dass Mr. Eckroyds Mörder in diesem Zimmer ist.
Sie wissen?
Zu ihm spreche ich jetzt. Morgen benachrichtige ich den Inspektor. Verstehen Sie?
Sie wissen, wer der Mörder ist? Steht sein Name etwa in dem Telegramm, das Sie in der Hand hast?
Nicht direkt. Es ist ein Telegramm von einem Dampfer, der auf dem Wege nach Amerika ist. Mesdames, Messieurs, meine kleine Gesellschaft ist zu Ende. Vergessen Sie nicht, morgen erfährt der Inspektor die Wahrheit.
Nun, mein Freund, was halten Sie davon?
Ja, Monsieur Poirot, haben Sie den Mörder denn jetzt nicht gewarnt?
Er kann nicht entkommen, Doktor. Es gibt nur einen Ausweg für ihn, und der führt nicht in die Freiheit.
Und wer ist es?
Begleiten Sie mich bitte Schritt um Schritt. Dann werden Sie sich davon überzeugen, dass alles auf eine Person hinweist. Zuerst der Telefonanruf. War Ralph Patton wirklich der Mörder, so war der Anruf sinnlos. Patton schied für mich als Mörder aus. Warum wurde überhaupt angerufen? Für mich gab es da nur eine Antwort. Der Mörder wollte unbedingt dabei sein, wenn der Leichnam aufgefunden würde. Aber warum? Die Antwort bringt uns zu dem Lehnsessel, der mysteriöserweise von der Wand abgerückt war. So wurde durch den Sessel ein kleines Tischchen verdeckt. Angenommen, auf dem Tischchen stand etwas, was nicht gesehen werden sollte. Irgendein Apparat, den der Mörder dort hingestellt hatte. Und den er nach der Tat nicht gleich entfernen konnte. Der aber unbedingt verschwinden musste, sobald das Verbrechen entdeckt wurde. Was lag näher als ein Telefonanruf, der dem Mörder Gelegenheit bot, zur Stelle zu sein, wenn der Leichnam gefunden wird? Drei Personen waren vor der Polizei am Tatort. Sie, Parker und Reynolds. Parker schied für mich sofort aus. Mit oder ohne Telefonanruf wäre er als erster zur Stelle gewesen. Ich zerbrach mir nun den Kopf, was wohl auf dem Tischchen gestanden haben könnte, bis die Erwähnung des Vertreters für Diktiergeräte mir Klarheit brachte. Sie alle stimmten mir vor 10 Minuten zu, dass ein Diktaphon benutzt wurde. Aber wenn Mr. Eckroyd an jenem Abend ein Diktiergerät benutzte, warum wurde dann keins am Tatort gefunden?
Daran habe ich noch nie gedacht.
Wenn der Mörder es in der ersten Verwirrung nach der Auffindung des Toten entfernt hatte, dann musste er einen Behälter bei sich haben. Ein Diktaphon lässt sich nicht in die Hosentasche stecken.
Ja, warum musste der Apparat überhaupt entfernt werden?
Weil nur Mr. Eckroyds Stimme um 21:30 konserviert von einer Platte sprach. Mr. Eckroyd war um 21:30 bereits tot. Durch ein Uhrwerk oder so etwas Ähnliches konnte der Mörder den Apparat auf eine bestimmte Zeit einstellen. So schien sein Alibi gesichert. Er ging zur Tür hinaus, ums Haus herum, stieg durch das offene Fenster ein, verriegelte die Tür von innen und entfernte sich wieder durchs Fenster. Die Person des Mörders wird immer deutlicher, nicht wahr? Sie musste wissen, dass Mr. Eckroyd ein Diktaphon besaß. Und sie musste technische Kenntnisse besitzen, um ein Uhrwerk einzubauen. Jetzt kommen wir zu den Fußspuren, die unweigerlich auf Ralph Patten wiesen. Patten hatte zwei Paar Schuhe, die einander völlig gleich waren. Ein Paar wurde von der Polizei beschlagnahmt. Das andere Paar muss der Mörder im Gasthof entwendet haben, denn Patten selbst trug an jenem Abend Stiefel. Wieder einen Schritt weiter in der Beschreibung des Mörders. Er musste Gelegenheit haben, ein Paar von Pattens Schuhen im Gasthaus zu entwenden. Außerdem war der Mörder ein Mann, der Gelegenheit gehabt haben musste, den Dolch aus der Vitrine zu nehmen. Er muss einen Behälter, sagen wir eine schwarze Tasche, bei sich gehabt haben und einige Augenblicke allein im Mordzimmer gewesen sein, zum Beispiel als Parker mit der Polizei telefonierte. Kurz, Dr. Shepard.
Sie sind ja verrückt. Was hätte ich durch die Ermordung Eckroyds gewinnen können?
Sicherheit, mein Freund. Sie waren es, der die Erpressungen an Mrs. Ferris verübte. Wer konnte besser wissen, woran ihr Mann gestorben ist, als sein Arzt? Die Erbschaft, die Sie bei unserem ersten Gespräch erwähnten, war keine Erbschaft, wenn man nicht Ihr Erpressungsgeld so nennen will.
Und der Telefonanruf? Haben Sie dafür vielleicht eine ebenso fantastische Erklärung?
An jenem Vormittag war ein amerikanischer Stuart als Patient bei Ihnen, wie mir Ihre liebenswürdige Schwester sagte. Und den baten Sie, Sie am Abend vor seiner Abreise vom Bahnhof aus anzurufen, um Ihnen zu sagen, wie es ihm gehe. Hier habe ich ein Telegramm von diesem Seemann. Ein kluger Einfall. Der Anruf war authentisch. Doch was der Gesprächspartner sagte, darüber liegt nur Ihre Aussage vor. Morgen erfährt der Inspektor die Wahrheit. Ihrer Schwester zuliebe sollten wir einen anderen Ausweg finden. Ich denke an eine Überdosis Schlafmittel. Aber bitte schreiben Sie vorher noch Ihren Bericht zu Ende. Ralph Patten muss reingewaschen werden. Und versuchen Sie nicht, mich wie Roger Eckroyd zum Schweigen zu bringen. Derartiges verfängt bei Hercule Poirot nicht.
Mein lieber Poirot, was immer ich auch sein mag, ein Narr bin ich nicht. Ich danke Ihnen für den ebenso interessanten wie lehrreichen Abend.
Tja, die Hand tut mir weh vom Schreiben. Wenn ich fertig bin, sende ich das Manuskript an Poirot. Und dann? Veronal? Das gebe eine Art poetische Gerechtigkeit. So möge es denn Veronal sein. Ich bin mit mir als Schriftsteller recht zufrieden. Was könnte besser ausgedrückt sein als Folgendes? 20 Minuten vor 9 hatte er den Brief erhalten. 10 Minuten vor 9 verließ ich ihn, ohne dass er den Brief gelesen hatte. Alles wahr. Aber angenommen, ich hätte nach dem ersten Satz einen Gedankenstrich gemacht, etwa so. 20 Minuten vor 9 hatte er den Brief erhalten. Gedankenstrich. 10 Minuten vor 9 verließ ich ihn, ohne dass er den Brief gelesen hatte. Und später, als der Leichnam entdeckt und ich Parker ans Telefon geschickt hatte, wie klug setzte ich da die Worte, ich tat das Wenige, was mir zu tun blieb. Es war wirklich wenig. Nämlich das Diktaphon in meine Tasche zu stecken und den Sessel an seinen richtigen Platz zurückzuschieben. Im Verlauf des Falles kamen viele Dinge vor, die mich bestürzten. Aber die ganze Zeit über war meine größte Angst, Caroline würde alles erraten. Gut, dass sie niemals die Wahrheit erfahren wird. Mit mir empfinde ich kein Erbarmen. Aber ich wünschte, Hercule Poirot wäre niemals hierher gekommen, um essbare Kürbisse zu züchten.